von überragender Wichtigkeit sind in dieser Hinsicht die Manifestationen, die sich an den Namen einer der bedeutendsten, jedenfalls zuverlässigsten Versuchspersonen auf dem Gebiete neuesten Erlebens und modernster Forschung knüpft, Frau Piper, die von der Gesellschaft für psychologische Forschung Society for Psychical Research zum Gegenstand überaus gründlicher Beobachtungen gemacht wurde. Die Professoren Hodgson, Sislop, James, Sir Oliver Lodge und andere haben in Gegenwart dieses unvergleichlichen Mediums Dinge erlebt, die sie nicht anders als durch das Überleben und sich Kundgeben von abgeschiedenen, den Zirkelteilnehmern, Verwandten oder befreundeten Personen zu erklären vermögen. Anmerkung des Sprechers, dass es sich eben nicht um Verstorbene handelt, hat Bo Winra in seinen Büchern zahlreich beschrieben. Anmerkung Ende. Die Experimentatoren protokollieren mit der genauesten Sorgfalt die Vorgänge, die dann in den sehr umfangreichen Proceedings der Gesellschaft veröffentlicht werden. Hier nur ganz kurze Proben, die eine Vorstellung geben sollen vom Tatbestand. Frau Piper gerät spontan in den Zustand der sogenannten mediumistischen Trance. Dr. Hodgson hat ihren Kopf auf ein Kissen gelegt, mit der rechten Wange auf die linke Hand, sodass sie die rechte Hand nicht sehen kann, die bald darauf automatisch zu schreiben beginnt. Es meldet sich beispielsweise ein gewisser George Pelham, der behauptet, der Geist eines 32-jährigen Mannes zu sein, der 4 oder 5 Wochen vorher tödlich verunglückt war. Es hat tatsächlich einen solchen gegeben. Er war dem Dr. Hodgson bekannt und hatte ihm gegenüber in regem Disput die Undenkbarkeit eines Weiterlebens nach dem Tode verfochten. Schließlich versprach er, wenn er vor ihm stürbe und dann noch fortexistiere, so wolle er alle Anstrengungen machen, um dies kund zu tun. Das Medium wusste nichts von ihm. Nun meldet er sich. Er erkennt unter den Sitzungsteilnehmern, ohne sich zu irren, alle seine früheren Freunde, 30 an Zahl, die dem Medium natürlich auch sämtlich unbekannt sind, mit fingierten Namen in die Sitzungen eingeführt werden, in gewissen Fällen sogar Gesichtsmasken tragen. Er begrüßt jeden in der dem Betreffenden zukommenden Weise. Als er zu Lebzeiten in Boston wohnte, war er mit der Familie Howard befreundet. Mit James Howard pflegte er philosophische Fragen zu besprechen. Gleich in der ersten Sitzung wünschte er jemanden aus der Familie Howard zu sehen. »Sagen Sie dem Jim, dass ich ihn sehen will. Es wird ihm schwer werden, zu glauben, dass ich hier bin, aber er soll wissen, wo ich bin, der liebe Freund.« Als dann später James Howard zugegen war, begrüßte er ihn. »Jim, bist du es? Sprich schnell zu mir. Ich bin nicht tot, glaube nicht, dass ich tot bin. Ich bin furchtbar froh, dich zu sehen. Kannst du mich nicht sehen? Kannst du mich nicht hören? Grüße meinen Vater und sage ihm, dass ich ihn sehen möchte. Ich bin glücklich hier und noch mehr, seitdem ich mit euch in Verbindung treten kann. Ich bedauere diejenigen, die das nicht können. Ihr sollt wissen, dass ich noch an euch denke. Ich sprach mit John über einige Briefe. Ich ließ meine Sachen in schrecklicher Unordnung zurück, meine Bücher und meine Papiere. Nicht wahr, du verzeihst es mir. James Howard fragt, was machst du, George? Wo bist du? Antwort, ich bin noch kaum imstande, etwas zu tun, bin eben erst zur Wirklichkeit des Lebens nach dem Tode erwacht. Es war wie eine Finsternis. Ich konnte zunächst gar nichts unterscheiden, wie in den dunkelsten Stunden vor der Dämmerung. Du verstehst doch, Jim. Ich war verwirrt, bestürzt, werde bald eine Beschäftigung haben. Jetzt kann ich euch sehen, meine Freunde. Ich kann euch sprechen hören. Deine Stimme, Jim, erkenne ich am Akzent und an der Artikulation, aber sie schallt mir wie eine mächtige Pauke. Die meine würde dir wie das leiseste Geflüster klingen. Jim, unser Gespräch gleicht also einem durchs Telefon? Antwort, ja. Jim, warst du nicht erstaunt, dich noch lebend zu finden? Antwort, allerdings sehr erstaunt. Ich glaubte an kein zukünftiges Leben. Es ging über meine Verstandeskraft. Jetzt ist es mir klar wie Sonnenlicht. Wir besitzen ein astrales Abbild unseres materiellen Leibes. Jim, was schreibst du jetzt? Jim, nichts von Bedeutung. Frage, warum schreibst du nicht über diese Dinge? Antwort, ich möchte wohl, aber die Äußerung meiner Ansichten wäre ohne Wirkung. Ich muss Tatsachen bringen. Pelham, die will ich dir liefern und auch Hodgson, falls er sich noch für diese Dinge interessiert. Jim, werden die Leute einmal von der Möglichkeit solcher Kommunikation etwas erfahren? Antwort, gewiss werden sie es schließlich erfahren. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Menschen im materiellen Leib alles davon erfahren werden und jeder imstande sein wird, mit uns zu verkehren. Ich wünschte, alle meine Freunde wüssten um mich. So geht das Gespräch in automatischer Schrift weiter. Ein Fräulein Warner hatte mit Frau Piper zwei Sitzungen. Es war dies 5 Jahre nach Pelhams Tode, der sie nur als Kind gesehen hatte. Zum letzten Mal 3 Jahre vor seinem Tode, also zusammen 8 Jahre. Er erkannte Fräulein Warner, die inzwischen erwachsen war, bei der ersten Sitzung nicht. In der zweiten fragte er, wer sie wäre. Er habe sie wohl nie gut gekannt, habe aber gewiss von ihr sprechen hören. Sie nennt seinen Freund Rogers, mit dem er in ihr Haus gekommen war. Er erinnert sich sogleich des Freundes, aber immer noch nicht des Fräuleins und entschuldigt sich, er sei schon lange abgeschieden und entferne sich täglich mehr von den noch im Körper weilenden Freunden. Da greift der anwesende Dr. Hodgson ins Gespräch ein. Erinnern Sie sich des Fräuleins Warner? Und nun durchzuckt die schreibende Hand eine heftige Bewegung und der Stift schreibt: Oh, freilich, sehr gut. Ist es möglich? Sind Sie das kleine Mädchen? Antwort: Ja. Pelham. Donnerwetter, wie Sie groß geworden sind. Ich dachte oft an Ihre Mutter, eine reizende Dame. Ich möchte gleich hier darauf hinweisen, wie dieses Beispiel der Annahme widerspricht, das Medium lese die betreffenden Angaben im bewussten oder unbewussten Vorstellungsinhalt der Zirkelteilnehmer, denn diesen war doch Fräulein Warner wohl bekannt. In einer Reihe von Sitzungen spricht Professor Syslop, Professor der Philosophie an der Universität Columbia, mit seinem verstorbenen Vater. Es sind zumeist kleine alltägliche Dinge aus dem Interessenkreis eines jahrelang kranken nordamerikanischen Farmers, die da erörtert werden. Tom, das alte Pferd, dem das Gnadenbrot gewährt war, ein Federmesser mit schwarzer Schale, mit dem der alte Herr seine Nägel zu putzen pflegte, eine schwarze Nachtmütze, von seiner Gattin ihm gefertigt, einer seiner Söhne, der ihm manchen Kummer bereitet hat, aber auch religiöse Fragen, die den orthodoxen Calvinisten zu Lebzeiten viel beschäftigt haben. Von Federmesser und Nachtmütze seines Vaters wusste der Professor, der schon geraume Zeit vom Vaterhause weg war, nichts, aber seine Stiefmutter und seine Geschwister bestätigten ihm nachträglich die Richtigkeit der Angaben. Merkwürdig lehrreich ist ein Missverständnis in der Unterredung infolge einer Verwechslung von Personen mit gleichem Familiennamen. Daher zunächst ein Nebeneinander vorbeireden, dann nach gegebener Erklärung ein halbes Verstehen, das erst durch die Gattin des Verstorbenen ganz aufgeklärt wird. Ein Vorfall, der nur in lebenswahrer Aussprache vorkommen und aus dem Stegreif kaum fingiert werden kann. In der letzten dieser Sitzungen hat Professor Syslop die Vorsicht und Zurückhaltung in seinen Fragen an den Geist seines Vaters aufgegeben und, wie er selbst bemerkt, sich nun mit ihm mit derselben Leichtigkeit unterhalten, als ob er mit dem noch lebenden Vater durchs Telefon sprechen würde. Beide kamen, wie in einer gewöhnlichen Unterhaltung, mit den üblichen Andeutungen aus. Man sprach über allerhand wie zu Lebzeiten. Irrungen kamen vor, aber das Ganze unterschied sich in nichts von einem Gespräch zwischen Vater und Sohn wie ehemals. Unter 205 Angaben seitens des angeblichen Verstorbenen waren 152 durchaus richtig, 37 auf ihre Richtigkeit nicht feststellbar, nur 16 waren falsch. Wer an der Alltäglichkeit der Gesprächsgegenstände Anstoß nimmt, der sei daran erinnert, dass gerade sie, wie sonst nichts, geeignet sind, den Identitätsnachweis für eine Persönlichkeit wie die des alten Robert Süslop zu erbringen. Der skeptische Kritiker ist leicht befangen in hergebrachten Vorstellungen über das Leben nach dem Tode und verwirft dann von vornherein Mitteilungen bzw. Ideen, die mit jenen nicht stimmen.